gehen ein paar Jahre zurück. Genau genommen gehen wir ziemlich genau 507 Jahre zurück. Wir schreiben ungefähr den 5. Oktober 1511. Luther und sein Begleiter aus Nürnberg brechen von Wittenberg auf. Die Geschichtsschreiber sind sich zugegebenermaßen nicht einig, ob es nicht vielleicht schon ein Jahr eher war und ob sie von Nürnberg aufgebrochen sind, aber das ist eigentlich egal. Das spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist, sie brechen auf. Sie brechen auf, um in die heilige Stadt zu reisen. Die beiden Mönche sind Abgesandte des Augustinerordens. In ihrem Orden ist ein Streit entbrannt. Auf der einen Seite gibt es die Observanten. Die wollen alle Regeln des Ordens strengstens befolgen. Und auf der anderen Seite gibt es die Konventualen. Die sind der Auffassung, die Konvente der Klöster sollten entscheiden, welche Regeln wie zu beachten sind. Und diese Gegensätze führen zu einem Streit, der den gesamten Orden erfasst. Und da entschloss man sich, wir schicken zwei Mönche zum Heiligen Vater persönlich. Und der soll entscheiden, was richtig ist. Der soll entscheiden, wie es weitergeht. Luther zu dem Zeitpunkt ein treuer Nachfolger der Kirche. Hochmotiviert. Ja, es gab schon so ein paar ketzerische Gedanken, angeregt durch Staupitz, seinen Freund und Vorgesetzten. Aber grundsätzlich, er war ein treuer Diener der Kirche. Und der Heilige Vater, der Papst, war für ihn das anerkannte Oberhaupt der christlichen Kirche. Und Ende Dezember, Anfang Januar sind sie dann in Rom angekommen. Und da hat Luther alles mitgenommen, was man da so machen muss als guter Katholik. Sämtliche Reliquien angebetet und ich weiß nicht was. Und natürlich ganz wichtig auch die Pilatusstiege auf den Knien nach oben rutschen. Und das hat er getan. Und da durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Worte aus dem Römerbrief. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, wir haben diese Erkenntnis natürlich alle. Luther hat die erst mit 20 bekommen, Ende 20 bekommen. Und das wissen wir alle. Wir haben diese Erkenntnis alle. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Findet sich in Habakuk und im Römerbrief. Und das ist auch in keiner Weise in Frage zu stellen, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Aber die Frage ist doch, was beinhaltet denn so ein Glaube? Ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn ich glaube, dass wir morgen schönes Wetter haben, werde ich daraus wahrscheinlich nicht leben können. Vielleicht wird mein Glaube enttäuscht, weil morgen doch schlechtes Wetter ist. Weiß ich nicht, ich habe keinen Wetterbericht geguckt, gehört. Das Entscheidende ist, ja, Christus rettet uns auch nicht, weil wir uns immer wieder vorsagen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Frage bleibt nämlich immer noch, was macht denn diesen Glauben aus? Wie konkret sieht dieser Glaube aus? Und da wollen wir jetzt die nächsten Minuten nutzen und ein wenig darüber nachdenken, wie denn dieser Glaube aussieht, was denn diesen Glauben ausmacht, aus dem der Gerechte leben wird. Wir werden 5 Punkte betrachten, die auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Aber diese 5 Punkte werden diesen Glauben, aus dem wir leben, etwas genauer zeichnen, so meine ich zumindest. Und den ersten Text, den wir dazu lesen wollen, finden wir im Römerbrief. Wie kann es anders sein? Römer Kapitel 3. Und hier lesen wir die Verse 22 bis 24 und den Vers 28. Ich Sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum, zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Und 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also das Erste, was wir brauchen, ist der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube an Jesus Christus als meinen Erlöser. Und ich denke, diesen Glauben haben wir doch alle, dass Christus unser Erlöser ist. Davon sind wir alle überzeugt. Er ist für uns gestorben. Warum sollten wir sonst hier sitzen, wenn wir das nicht glauben würden? Aber leider gibt es eben Dinge, die diesen Glauben, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, beeinträchtigen, die diesen Glauben untergraben, die diesen Glauben kaputt machen. Und diese Dinge finden wir leider auch bei uns, hier in dieser Gemeinde. Im Review and Herald schrieb Ellen White am 27.01.1903, also diese Sachen gab es auch schon vor über 100 Jahren in der Gemeinde. Ich frage die, zu denen das Licht der Wahrheit gekommen ist. Was wollt ihr in dem vor euch liegenden Jahr beginnen? Wollt ihr aufhören, miteinander zu streiten und den Glauben der Menschheit zu schwächen und zu zerstören? Oder wollt ihr eure Zeit darauf verwenden, das zu stärken, was noch übrig geblieben ist und nun im Sterben liegt? Wenn unser Volk durch eifrige Arbeit für den Herrn in Anspruch genommen ist, so wird man keine Klagen mehr hören. Viele werden aus der Verzagtheit aufwachen, die ihnen Leib und Seele zerstört. Sobald sie für andere arbeiten, werden sie in gottesdienstlichen Versammlungen viel Nützliches zu erzählen haben. Ihre Zeugnisse werden nicht düster und verdrießlich sein, sondern Mut und Freudigkeit ausstrahlen. Statt über die Fehler ihrer Geschwister und über ihre eigenen Schwierigkeiten nachzudenken und davon zu reden, werden sie über die Liebe Christi nachdenken, davon sprechen und sich bemühen, tüchtigere Diener zu werden. Also wir schwächen unseren Glauben gegenseitig, wenn wir streiten, wenn wir uneinig sind. Wir sollen uns nicht auf die Fehler der anderen konzentrieren. Ja, es gibt Fehler, die müssen angesprochen werden. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber grundsätzlich sollte das nicht das Zentrum unseres Miteinanders sein. Jesus Christus muss das Zentrum unseres Miteinanders sein, unseres Glaubens, unserer Gemeinschaft hier. Das stärkt unseren Glauben. Das führt uns zusammen. Christus führt uns zusammen. Unsere Sünden trennen uns und von Christus. Wir müssen uns auf Christus konzentrieren, auf seine Liebe, auf das, was er für uns getan hat. Und dadurch wird unser Glaube auch wachsen. Und dadurch werden wir auch glaubhaft für unsere Mitmenschen. Um den Glauben noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, aus einem anderen Blickwinkel. Ihr kennt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Und dort heißt es in den Versen 10 bis 12, und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Mit dem Gleichnis hatte ich lange Probleme. Warum? Glaubt ihr, diese 5 haben nicht geglaubt? Doch, die haben schon geglaubt. Und trotzdem durften sie nicht rein. Sie standen vor der Tür und wollten eingelassen werden. Was war das Problem? Sie haben ihren Glauben nicht ausgelegt. Sie waren zu spät dran. Christus war nicht das Zentrum in dem Augenblick, wo sie sich darauf hätten konzentrieren sollen. Und dann haben sie versucht, das Fehlende selbst auszugleichen. Sie sind selber zum Krämer marschiert und wollten Öl kaufen. Wir können uns nicht selbst erlösen. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir brauchen den rettenden Glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser. Wir selbst sind nicht in der Lage. Wir können das Fehlende nicht hinzufügen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Schlagt mit mir 1. Timotheus auf. 1. Timotheus, Kapitel 2. Die Verse 3 und 4. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, das Zweite, was wir brauchen für einen rettenden Glauben, ist die Erkenntnis der Wahrheit. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, was ist jetzt Erkenntnis? Reicht es nicht, wenn ich weiß, dass Christus für mich gestorben ist? Was ist Erkenntnis? Was unterscheidet Wissen und Erkenntnis? Die Definition für Wissen, Tätigkeit. Das trifft es schon. Wissen wird wie folgt definiert. Wissen wird in der Erkenntnistheorie traditionell als wahre und gerechtfertigte Meinung bestimmt. Generell wird Wissen als eine für Personen oder Gruppen verfügbare Bestand von Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den größtmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen. Und die Erkenntnis definiert man etwas anders, und zwar so: In einer ersten Annäherung kann man Erkenntnis als den Prozess und das Ergebnis eines durch Einsicht oder Erfahrung gewonnenen Wissens bezeichnen. Also der entscheidende Unterschied ist, Wissen wird mir vermittelt von anderen Personen. Und das ist auch schön und gut. In der Schule, im Geschichtsunterricht, lernen wir was über den Zweiten Weltkrieg. Manche von euch kennen das noch, kannten das noch, die waren schon da. Ich kannte es nicht mehr. Mir wurde nur Wissen vermittelt. Erkenntnis ist etwas Persönliches. Das muss ich selbst machen. Ein anderes Beispiel: Angenommen, hier wäre ein Fleck im Teppich hinter dem Pult. Ich kann es erkennen. Wenn er da wäre, könnte ich es erkennen. Ihr könnt es von eurem Platz aus nicht sehen. Ihr könnt es nicht erkennen. Ihr könnt es nur wissen dadurch, dass ich euch das sage. Wenn ihr aber hier vorkommt und nachseht, könnt ihr es erkennen. Erkenntnis ist etwas Persönliches, etwas Eigenes. Und wir lesen von vielen Personen in der Bibel, die Erkenntnis hatten, die Gott kannten. Einer davon ist zum Beispiel David, wo wir oft Zwiesprache mit Gott sogar nachlesen können. David fragte, Gott antwortete, David fragte, Gott antwortete. Das ging oft hin und her, wenn wir das lesen. Eine andere Person, von der wir das lesen können, ist Abraham oder Abraham später. Und schon ganz zu Beginn der Geschichte mit Abraham lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich jetzt eine Stimme höre, heute Abend oder morgen früh oder wann auch immer, die mir sagt: André, du kündigst am Montag deine Arbeit und verkaufst dein Haus und gehst nach Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist sehr schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gleich so umsetzen würde. Aber von diesem Abraham wissen wir, der hat das gemacht. Und das sagt mir, der muss Gott sehr gut gekannt haben. Sonst hätte der nicht alles verlassen, sonst wäre der nicht losmarschiert. Und von sowas lesen wir bei Abraham oder Abraham öfters. Kapitel 15, 1 und 2 zum Beispiel. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Oder in Kapitel 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und so weiter. Und dann kommt das Kapitel 22. Und da heißt es im Vers 2, und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde. Wenn ich weiß, dass es einen Gott gibt, der gnädig ist, veranlasst mich das noch lange nicht, so einem Befehl zu gehorchen. Weil eigentlich sagt Gott, du sollst nicht töten. Eigentlich wollte Gott nicht, dass es Menschenopfer gibt. Und außerdem hat Gott gesagt, aus Isaak wird ein großes Volk werden. Das kann also gar nicht Gott gewesen sein, der das gesagt hat. Aber offensichtlich kannte Abraham Gott so gut, dass er ihn sofort erkannte, dass er es gemacht hat, dass er mit Isaak losgegangen ist, um ihn zu opfern. Und er hatte auch die Überzeugung, wenn Gott das von mir verlangt, aus Hebräer 11 wissen wir das, wird Gott ihn auch auferwecken. Klammer auf, für die Kinder und Jugendlichen unter uns, Isaak war da kein kleines Kind mehr, das war ein junger Mann. Und er hat Gott gehorcht und ist mitgegangen. Er hat seinem Vater und Gott gehorcht. Er hat sich nicht gewehrt. Klammer zu. Im Buch Botschafter der Hoffnung heißt es auf Seite 99, die Seele braucht vor allem die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, den unser Vater gesandt hat. Was brauchen wir noch für einen Glauben, der uns rettet? Was beinhaltet das noch? Den dritten Punkt finden wir in 2. Samuel 22, Vers 31. 2. Samuel 2. Samuel 22, Vers 31. Gottes Wege sind vollkommen. Des Herrn Wort ist durchläutert. Er ist ein Schild für alle, die ihm vertrauen. Wir brauchen als drittes Vertrauen. Ein tiefes Vertrauen in Gott. Und das Entscheidende ist auch, dass das Vertrauen in Gott ist und eben nicht in unsere Leiter oder in mich selbst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Person, die mich in meinem Leben am meisten enttäuscht hat, war ich selbst, niemand anderes. Wir brauchen Vertrauen in Gott, allein in ihn. Und Gott beruft Menschen in seinem Dienst, die ihm glauben, die ihn erkennen und die ihm vertrauen. Im Buch Botschafter der Hoffnung auf Seite 29 lesen wir, der Herr hat den Menschen Takt und Fähigkeiten verliehen. Wer die anvertrauten Gaben zu Gottes Ehre verwendet und seine Arbeit nach biblischen Grundsätzen vollbringt, wird Erfolg haben. Wir müssen arbeiten und beten und unser Vertrauen auf den setzen, der noch nie versagt hat. Wir sollen dem vertrauen, der noch niemals versagt hat. Und da gibt es nur Gott. Auf ihn müssen wir vertrauen. Und da finden wir auch wieder Menschen, viele Menschen in der Bibel, die Gott vertraut haben. Da war ein Abraham, da war ein David. Ja, da ging es auch mal schief. Die Heiligung geht nicht immer nur nach oben. Leider sind wir Menschen und machen Fehler. Bei Abraham wissen wir, oder Abraham, dass er seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat. David hat auch so manches gemacht. Das muss wachsen und das weiß Gott auch. Denken wir an Jeremia. Schlagt mit mir Jeremia Kapitel 1 auf. Jeremia Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Hier lesen wir. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest und stellte dich zum Propheten unter die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Also, offensichtlich hat Jeremia geglaubt, offensichtlich hat Jeremia Gott erkannt, er kannte ihn. Ach Herr, Herr, aber vielleicht hat es noch ein wenig an Vertrauen gemangelt, mutmaße ich mal. Er gab zur Antwort, ich bin zu jung. Also da war noch Wachstumspotenzial auf jeden Fall da. Das haben auch wir. Und auf der anderen Seite stellt sich mir die Frage, was haben wir für Ausreden? Nächstes Jahr sind wieder Wahlen in der Gemeinde und da wird der Ernennungsausschuss damit betraut, Vorschläge zu machen, wer wo wie wann mitarbeitet. Und der Ernennungsausschuss wird von der Gemeinde gewählt und der betet auch immer intensiv um die Führung des Geistes. Also die sitzen da nicht drin und würfeln lustig, sondern sie machen das wirklich unter Gebet. Und dann kann es passieren, dass jemand vom Ernennungsausschuss zu euch kommt und sagt, möchtest du nicht in der Sabbatschule mitarbeiten? Oder möchtest du nicht hier oder da mitarbeiten? Und dann ist die Frage, vertrauen wir darauf, dass Gott uns beruft, dass er weiß, was er tut, dass der Ernennungsausschuss geleitet war vom Geist? Oder haben wir Ausreden, ich bin zu alt, ich kann nicht reden, die Geschwister mögen mich nicht, ich arbeite zu viel? Also, da sind unsere Fantasie praktisch keine Grenzen gesetzt. Also, behaltet das ein bisschen im Hinterkopf, nächstes Jahr, wenn der Ernennungsausschuss zu euch kommt und fragt, wo ihr mitarbeiten möchtet. In unserer Familienandacht haben wir neulich einen schönen Satz gelesen. Der hieß, Gott beruft nicht die Befähigten, Gott befähigt die Berufenen. Wenn euch Gott in eine Aufgabe beruft, gibt er euch die Fähigkeit. Gott lässt euch nicht im Regen stehen. Ihr erhaltet die Fähigkeiten, egal was es ist. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und eine andere Ausrede, die man auch ab und zu mal hört, ist, also diese Botschaft, nee, das kann ich dem Menschen nicht bringen. Das ist ein bisschen zu hart. Und das passt nicht in die heutige Gesellschaft und politisch korrekt ist es schon mal gar nicht. Wenn wir da jetzt wieder den Jeremia angucken, der ursprünglich auch nicht wollte, der hatte auch eine recht harte Botschaft. Die war politisch nicht korrekt. Und in die Gesellschaft, in das damalige Israel, hat diese Botschaft nicht gepasst. In den Versen 1 bis 6 heißt es, Kapitel 17, 1 bis 6, Jeremia 17, 1 bis 6, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernen Griffeln und spitzigen Demanten. Geschrieben auf die Tafel ihres Herzens, gegraben und auf die Hörner in ihren Altären, dass die Kinder gedenken sollen derselben Altäre und Aschera-Bilder bei den grünen Bäumen auf den hohen Bergen. Aber ich will deine Höhen beide auf den Bergen und Feldern samt deiner Habe und allen deinen Schätzen zum Raube geben, um der Sünde willen in allen deinen Grenzen begangen. Und du sollst aus deinem Erbe verstoßen werden, das ich dir gegeben habe. Und ich will dich zu Knechten deiner Feinde machen, in einem Lande, das du nicht kennst. Denn ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, da niemand wohnt. Das sind harte, sind deutliche Worte. Das ist eine Botschaft, die ich nicht hören wollte. Und ich bin mir sicher, das Volk Israel wollte die auch nicht hören. Also, das wissen wir sogar, dass die das nicht hören wollten. Aber glücklicherweise befinden wir uns ja in neutestamentlicher Zeit. Wir haben eine solch harte Botschaft nicht mehr. Christus ist gnädig, Christus ist für unsere Schuld gestorben und alles ist wunderbar. Oder war da vielleicht noch was anderes? Als Adventisten haben wir eine gewisse Beziehung zur Offenbarung. Es gibt andere Christen, die mögen die nicht ganz so, wir schon eher. Und einen besonderen Bezug haben wir da zum Kapitel 14. Die Verse 7 bis 12 möchte ich einfach noch mal kurz in Erinnerung rufen. Ich denke, die meisten kennen die auswendig, aber damit wir es nicht vergessen. Und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt sein Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild. Und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Wenn wir das jetzt lesen, wir sehen das ja nicht irgendwo weit in der Vergangenheit. Wir sehen das auch nicht irgendwann weit in der Zukunft. Wir glauben ja, dass wir in dieser Zeit leben. Und wenn wir das lesen, stellen wir fest, das klingt eigentlich auch nicht so schön. Da ist auch von Zorn, von Qual, von Gericht die Rede. Das klingt hart. Jeremia hatte eine harte Botschaft. Aber er hatte das Vertrauen, dass Gott ihm zur Seite steht. Die Frage ist, haben wir auch dieses Vertrauen zu Gott, dass wir bereit sind, harte Botschaften zu verkünden, die unser Ansehen im Mainstream der Kirchen vielleicht nicht unbedingt verbessern? Vertrauen wir auf Gott und seine Führung? Haben wir den Mut, für unsere Überzeugung, für unsere Erkenntnis einzutreten? Für das Gericht, das läuft und kommt. Für den Sabbat, die Schöpfung, den Heiligtumsdienst. Oder schrecken wir davor zurück? Halten wir das für zu harte Botschaften? Gehen wir lieber den Weg des Kuschelkurses, des Kompromisses? Sind lieber politisch korrekt? Man darf ja heute fast nichts mehr sagen, weil man ja irgendjemand auf die Füße treten könnte. Denken wir an Jesus. Jesus hat die Wahrheit niemals verwässert. Er hat niemals mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten. Er hat die Wahrheit immer klar und deutlich gesagt. Aber das Entscheidende bei Jesus war, sein Antrieb war die Liebe zu Menschen, die Liebe zu seinem Geschöpf. Und das muss auch das Entscheidende in unserem Antrieb sein. Die Liebe zu unserem Gegenüber. Die Motivation darf nicht sein, du wirst vernichtet. Unsere Motivation muss sein, lass dich retten. Ich liebe dich. Das ist das Wichtige bei der Geschichte. Die Liebe zu unseren Mitmenschen muss im Zentrum unseres Antriebs sein. Aber damit kommen wir jetzt auch schon zum vierten Punkt. Den Mut für unsere Erkenntnisse einzutreten. Und dabei brauchen wir das Vertrauen zu Jesus, dass er uns führt. Ellen White schreibt im Buch Erziehung auf Seite 16, wenn junge Leute unsere Bildungseinrichtungen verlassen, sollten sie keine gelehrten Schwätzer sein, sondern Menschen, die klar denken und zielgerichtet handeln können. Menschen, die Verhältnisse verändern wollen und können, anstatt sich von ihnen bestimmen zu lassen. Menschen, die in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden und den Mut haben, für ihre Überzeugungen einzutreten. Gott hat Jeremia eine klare Anweisung gegeben. In Jeremia Kapitel 1, Vers 7 heißt es, der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dich heiße. Genau diesen Auftrag haben ja auch wir. Geht hin und verkündigt das Evangelium. Aber Gott lässt es eben nicht bei diesem Befehl. Gott lässt es nicht nur bei dieser Aufforderung. Er gibt Jeremia auch eine Verheißung dazu, die auch wir in Anspruch nehmen können. In den Versen 8 und 9 heißt es dann, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Punkt Vertrauen. Vertrauen und glauben wir den Verheißungen, die uns Gott gegeben hat? Oder haben wir Zweifel daran? Wir müssen bereit sein, Gott zu folgen. Wir müssen uns Gott übergeben. Wir müssen auf Gott hören. Gehorsam ist Punkt Nummer 5. Jeremia sagt im Kapitel 27 zum Volk, in den Versen 9 und 10, darum so gehorcht nicht euren Propheten, Weissagern, Traumdeutern, Tagwählern und Zauberern, die euch sagen, ihr werdet nicht dienen müssen dem König zu Babel, denn sie weissagen euch falsch, auf dass sie euch fern aus eurem Lande bringen und ich euch ausstoße und ihr umkommt. Jeremia hat vor denen gewarnt, die schön Wetter predigen. Das Entscheidende ist nämlich, dass wir auf die hören, die die Wahrheit sagen. Wir müssen auf die Wahrheit hören. Die Wahrheit finden wir hier. Das ist das Entscheidende. Und wenn jemand etwas predigt, was hiermit nicht übereinstimmt, sollen wir nicht auf ihn hören. Das Entscheidende ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Und es spielt auch keine Rolle, wer dann hier vorne steht. Sei es ein Ted Wilson, sei es ein Wolfgang Dorn oder sei es ich. Das Entscheidende ist, dass es die Wahrheit ist. Und hieran muss sich jeder messen lassen, der euch etwas erzählt. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Leider gibt es, wie vorhin auch schon angedeutet beim Punkt Glauben, auch Dinge, die uns abhalten davon, Gott zu glauben, ihm zu erkennen, ihm zu vertrauen, für unsere Erkenntnis einzutreten und Christus gehorsam zu sein. Drei Dinge möchte ich ganz kurz ansprechen und keine Angst, die sind deutlich kürzer als die bisherigen. Drei Dinge, die uns eben abhalten davon, Gott wirklich nachzufolgen. Das erste finden wir natürlich im Wort Gottes, aber auch bei Ellen White. Brief an junge Liebende heißt es auf Seite 59. Wenn du aber fest entschlossen bist, auf keinen Rat außer deinen eigenen zu hören, wenn du jedes Problem selber lösen willst, dann kannst du dir sicher sein, dass du das ernten wirst, was du gesät hast. Du wirst den rechten Weg völlig verfehlen. Also ich selbst bin ein großes Problem, wenn es darum geht, Gott nachzufolgen. Ich stehe mir selbst im Weg. Mein Ich stört die Beziehung zu Christus. Johannes 3,30 sagt uns, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir stehen uns selbst im Weg. Eine zweite Sache, die uns im Wege steht, finden wir in 1. Korinther 15, Vers 34. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn etliche wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Also meine Sünden stehen mir im Weg zu Christus. Meine Sünden trennen mich von Christus. Und das Tragische ist, meine Sünden trennen oft nicht nur mich selbst von Christus, sie trennen auch oft andere von Christus. Wenn sie mich sehen, mein Leben sehen, vielleicht meine Heuchelei sehen, dann trennt das auch sie von Christus. Es führt sie sicherlich nicht hin zu Christus. Und ein drittes, was mich trennt von Christus, wieder ein Zitat von Ellen White aus dem Manuskript 15 von 1898. Wir sollten unser Gehirn nicht mit Dingen füttern, die unsere Sinne benebeln und uns den Zugang zum Wort Gottes erschweren. Also die Dinge, mit denen ich mich befasse, trennen mich auch von Gott. Also, solange sie nicht im Sinne Gottes sind. Was ich in meinen Geist hineinbefördere. Das kann alles Mögliche sein. Eure Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Trennt mich von Gott, von meinem Erlöser. Sie hindern mich an dem Verbindungsaufbau zu Christus. Die Dinge, die ich mir in den Kopf stopfe. Also, die drei Dinge, die unsere Verbindung zu Christus stören, waren ich selbst, meine Sünden und die Dinge, mit denen ich mich befasse. Viel wichtiger sind aber natürlich die Dinge, die einen rettenden Glauben ausmachen, die wir verinnerlichen sollten. Also, das erste war ein Glauben an Christus als meinen Erlöser. Das zweite ist die Erkenntnis der Wahrheit. Ich muss Christus kennen. Das dritte ist ein tiefes Vertrauen in Gott. Das vierte ist, der Mut für meine Erkenntnis einzutreten. Und das fünfte ist Gehorsam. Und ich sagte vorhin schon, wie wir auch in den Männern der Bibel sehen können, die Heiligung geht nicht immer nur kerzengerade nach oben. Da gibt es leider auch mal Zeiten, Situationen, wo wir stolpern, wo wir fallen, wo wir rückwärts gehen. Und das ist auch den Männern der Bibel passiert. Sie waren auch Menschen. Aber das sollte uns nicht entmutigen, wenn es uns so geht. Wir sollen vorwärts gehen. Bei Jeremia war das ganz extrem, wenn wir da in sein Leben schauen. Der hatte ja schon mal von vornherein eigentlich keine Lust. Und sie wollten ihn umbringen, sie haben ihn verhaftet. Und er sagte dann in Kapitel 20, Vers 7, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Der hatte keinen Bock mehr, auf Deutsch gesagt. Er hatte die Nase bis da oben hingestrichen voll. Ein paar Verse weiter sagt er sogar, verflucht sei der Tag, darin ich geboren bin. Dem hat's gelangt. Zu diesem Zeitpunkt. Aber letztendlich hat er doch die Verbindung zu seinem Erlöser gehalten. Er hat sich nicht von Gott trennen lassen. Er hat Glauben gehalten, er kannte Gott und er hat ihm letztendlich doch vertraut. Und in den Klageliedern schreibt er in Kapitel 3, 22 bis 26, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen, denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn hat und der Seele, die nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Und diesen Glauben, dieses Vertrauen, diese Hoffnung, diese Gewissheit, diesen Gehorsam, welchen dieser Jeremia hatte, welchen einige hundert Jahre vorher Abraham hatte, und 2000 Jahre nach Jeremia Luther an den Tag legte. Das wünsche ich uns allen hier. Amen.